Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Sonja Meschkat.
Wie geht man mit Videos um, von denen man glaubt, dass mit ihnen bewusst desinformiert werden soll? YouTube hat sich entschieden, und zwar dafür, diese Videos, diese Informationen zu löschen. Es soll ja ein Netzwerk gegeben haben aus über 200 Kanälen, die im Verdacht stehen, Fehlinformationen über die Proteste in Hongkong verbreitet zu haben. Stellt sich die Frage, wer hat die Macht darüber, zu entscheiden, was wahr ist und was falsch? Facebook, Twitter oder YouTube allein?
Sie sagen auch immer wieder, wir wollen uns nicht zum Richter über wahr oder falsch machen. Und jetzt sehen wir aber am Beispiel Hongkong, dass die Plattformen da eben doch tätig werden.
Also mit dem Sie eben gerade meinte Dennis Facebook. Dennis Horn ist Digitalexperte und der wird uns nochmal einordnen, wer die Macht hat über die Meinungsfreiheit im Netz. Hier ist der frische Podcast vom Update. Herzlich willkommen. Heute ist Freitag, der 23. August. Ich wollte heute gerne auch noch eine ehrliche Antwort haben und die habe ich auch bekommen. Ich wollte wissen, wie teuer wäre 1 Kilogramm Tomaten, das in der Antarktis gezüchtet worden ist?
Also es wäre quasi wirklich sehr teuer. Also wir wären bei einem Kilopreis ja so in der Richtung 500 bis 1000 Euro.
Ui, okay, das ist wirklich meine Ansage. 500 bis 1000 Euro. Ja, da war ich baff, als mir das der Paul Zabel erzählt hat. Der ist Wissenschaftler, woran er genau forscht und warum diese Forschung in der Antarktis wichtig ist für zukünftige Missionen ins Weltall. Die Antwort bekommt ihr bei uns. Versprochen. Ihr hört zu, das ist schön.
Deutschlandfunk Nova.
Noch eine gute Woche, dann sind Landtagswahlen in Brandenburg und in Sachsen. Nach den neuesten Umfragen werden wohl besonders die Regierungsparteien verlieren, also CDU und SPD. Große Gewinner könnten werden die AfD und die Grünen. Heiße Phase also im Wahlkampf. Mit welchen Themen und mit welchen Versprechen die Parteien jetzt noch versuchen, bei den Wählern zu punkten, das gucken wir uns an mit unserem Landeskorrespondenten für Sachsen, Bastian Brandau. Bastian, du hast sämtliche Wahlflyer und Programme gelesen. Welche Themen werden denn am meisten diskutiert?
Ja, ich fürchte, ich habe nicht alle gelesen, aber diese Themen, das ist tatsächlich interessant, weil ich natürlich oft gefragt werde oder wurde in den letzten Wochen, welches ist denn so das Thema? Und es gibt nicht so dieses Überthema, was es ja manchmal im Wahlkampf gibt, sondern das hängt einfach sehr von den Parteien ab, welche Themen sie setzen wollen und welche Themen dann vielleicht unter den Leuten diskutiert werden, die diese Parteien wählen. Also es gab eine Umfrage des MDR und demnach sind die wichtigsten Themen für jeweils 24% Umweltschutz, Klimaschutz auf der einen Seite und Migrationspolitik auf der anderen Seite, dahinter dann sowas wie Bildungspolitik, 21%, also für ein Fünftel wahlentscheidendes Thema. Aber das ist eben je nachdem nach Parteipräferenz und auch nach Alter sehr unterschiedlich. Denn fragt man zum Beispiel die Wähler unter 44, dann ist das allerwichtigste Thema zum Beispiel mit großem Abstand Umweltschutz, Klimapolitik.
Die CDU ist in Sachsen ja noch die Partei, die den Ministerpräsidenten stellt, also Michael Kretschmer. Wie will die CDU denn die Sachsen überzeugen?
Ja, die CDU ist nicht nur die Partei, die gerade den Ministerpräsidenten stellt, sondern sie stellt ihn seit 1990. Das muss man halt auch immer wieder so sehen. Es ist einfach ein Selbstverständnis, so ein bisschen wie die CSU in Bayern. Man sieht sich ein bisschen als Staatspartei mit diesem Anspruch. Michael Kretschmer hat ja vor gut 1,5 Jahren übernommen von Stanislaw Tillich, nachdem eben die CDU bei der Bundestagswahl hinter die AfD zurückgefallen ist und Kretschmer mit mehr Elan als Tillich vielleicht vorher geht so hausieren mit der Botschaft, wir haben verstanden, gebt uns das Vertrauen zurück, vor allem an Wähler der AfD. Man hat viel angeschoben, aber man hat vor allem einfach mal Mängel beseitigen müssen oder versucht sie zu beseitigen. Zum Beispiel gibt es einen großen Lehrermangel, es ist einfach sehr schwer in ländlichen Regionen vor allem Grundschul- und Oberschullehrerinnen zu kriegen. Polizisten wurden lange abgebaut, jetzt bildet man neue aus, aber das dauert natürlich lange. Viele Regionen, Menschen in den Regionen fühlen sich abgehängt, weil der ÖPNV schlecht ausgebaut ist. Ja, und Kretschmer, wie gesagt, angetreten mit der Aufgabe, die AfD-Wähler zurückzuholen. Er äußert sich sehr klar auch gegen Rechtsextremismus, aber hat auch so eine Doppelrhetorik drauf. Vergleicht dann mal die Grünen, nennt sie in einem Atemzug mit der AfD. Und dann gibt es eben auch noch Leute in der CDU, die sehen das gar nicht so wie Herr Kretschmer und laden dann Hans-Georg Maaßen ein zu Wahlveranstaltungen hier. Das machen nicht irgendwelche Menschen, sondern das macht zumindest ein Kandidat, der auch Landtagspräsident hier ist.
Die größte Konkurrenz für die CDU ist ja die AfD. Die könnte nach jetzigen Prognosen die zweitstärkste Kraft werden in Sachsen. Will diese Partei ernsthaft mitregieren oder geht es in erster Linie um Protest?
Also die Partei will auf jeden Fall regieren, so sagt sie das, und hat auch ein Regierungsprogramm vorgelegt, kein Wahlprogramm, will auch stärkste Partei werden und dann ein Juniorpartner. Das ist also eine relativ aggressive Rhetorik. Genau, andererseits würde ich sagen, wer die AfD wählt, der wählt die nicht aus Protest, sondern eben oft auch aus Überzeugung. Man kennt die Leute, die sind ja schon seit 5 Jahren im Landtag. Man kennt auch die Programmatik, die das politische System, wie wir es kennen, in Frage stellt, was zum Beispiel die Offenheit der Gesellschaft angeht, den Umgang mit der Vergangenheit, mit der Migration. Auch Björn Höcke, da ist die Partei hier in Sachsen voll auf Kurs. Björn Höcke macht hier auch Wahlkampf. Und das hat sie sehr erfolgreich gemacht, auch eben diese Radikalisierung, weil das eben auch gewisses Klientel anspricht. Und das sind über 20% hier nach Umfragen und bisherigen Ergebnissen. Genau, aber das ist eben auch das Problem, denn so wie sie sich jetzt im Moment gibt, wird niemand mit ihr koalieren, zumindest nach offizieller Aussage auch der CDU. Ja, und damit hat sie im Prinzip nach heutigem Stand keine Machtoption und hat eben im Prinzip das Problem, dass wer die AfD wählt, auch klar ist, eine Partei wählt, die auf keinen Fall in die Regierung kommen wird, nach aktuellem Stand.
Dann lass uns noch am Ende kurz auf die Grünen gucken. Die könnten mit über 10% ja ihr bestes Ergebnis in Sachsen einfahren. Du hast eben schon gesagt, wichtige Themen, zum einen Migrationspolitik, aber eben auch Umweltthemen, Klimaschutz. Meinst du, auch diese Themen funktionieren in Sachsen etwas besser mittlerweile?
Ja, weil hier einfach nichts passiert ist oder sehr wenig passiert ist in den letzten Jahrzehnten, muss man sagen. Und also Braunkohle ist hier ein Riesenthema, ÖPNV-Ausbau, die erneuerbaren Energien, das kommt überhaupt nicht voran hier, Fahrradwege, also urgrüne Themen wurden hier in den letzten Jahrzehnten völlig vernachlässigt, hat auch nicht so viele Wähler offensichtlich angesprochen, aber das ist jetzt auch sehr anders eben, weil die Klimakatastrophe sich hier auch sehr eindrücklich abzeichnet mit einem sehr heißen Sommer nach dem anderen, trockenen Wäldern, Flüssen, die austrocknen. Ja, dazu kommt die Fridays for Future Bewegung und die ungeklärte Frage, wie geht es weiter in den Braunkohleregionen? Aber man muss sagen, viele wählen die Grünen eben auch, so habe ich das mitgenommen von den Wahlkampfveranstaltungen, weil die sich eben sehr klar auch gegen Rechtsextremismus und gegen die AfD positionieren. Auch das hat sicher zu den besseren Umfrageergebnissen der Grünen hier beigetragen.
Landtagswahlen sind am 1. September in Brandenburg und auch in Sachsen. Wie der Wahlkampf läuft in Sachsen in den letzten Tagen, kurz vor der Wahl, das hat euch unser Korrespondent Bastian Brandau zusammengefasst.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Der Kampf um die Unabhängigkeit von Hongkong zeigt sich ja längst nicht mehr nur bei den Demos auf den Straßen, sondern auch im Netz. Anfang der Woche haben Twitter und Facebook viele Profile und Seiten gesperrt, die von China aus offenbar gezielte Falschinformationen über die Proteste in Hongkong verbreitet haben sollen. Heute hat YouTube dann nachgezogen, aus denselben Gründen. Ein Netzwerk mit über 200 Kanälen wurde gelöscht. Wer hat die Macht im Meinungskampf im Netz? Wer entscheidet darüber, was wahr ist und was falsch? Ich habe nachgefragt bei Dennis Horn, Moderator von Eine Stunde was mit Medien hier in Deutschlandfunk Nova und Digitalexperte. Dennis, erstmal, warum genau hat YouTube jetzt diese über 200 Kanäle gelöscht?
Die Begründung dafür ist tatsächlich eine politische. Also YouTube sagt, das war ein Netzwerk, das koordiniert Stimmungen gegen die Demokratiebewegung in Hongkong gemacht habe. Das ist der Grund, den vorher auch Facebook und Twitter so genannt hatten. Die hatten auch entsprechende Accounts ja gelöscht. Bei Twitter hieß es, da habe jemand versucht, politische Zwietracht zu säen, die Protestbewegung zu schwächen. Und bei Twitter war die Dimension auch wesentlich größer. Also da wurden knapp 1000 Accounts gelöscht und 200.000 weitere Accounts, bevor die aktiv werden konnten. Facebook und Twitter haben dann auch Beispiele gezeigt, in denen die Demonstranten in Hongkong zum Beispiel als gewalttätig gezeigt wurden. YouTube hat jetzt weniger Infos geliefert zu diesen Videos in diesen jetzt gesperrten Kanälen, worum es da ging, aber ich würde davon ausgehen, dass es sich ebenso ähnlich verhält wie auch bei Facebook und Twitter.
Was kann man denn jetzt daraus ableiten? Also heißt das, dass Medienkonzerne wie Google und Facebook die Macht haben, darüber zu entscheiden, was wahr ist und was falsch im Netz?
Also ich würde schon sagen, dass sie die Macht haben, aber sie geben das nicht zu. Also gerade Google und Facebook, viele nennen sie Medienkonzerne, sagen immer sehr deutlich, nee, wir sind keine Medienkonzerne, wir sind nur Plattformen. Das hat den Hintergrund, dass sie sonst sehr schnell verantwortlich wären für die Inhalte, die ihre Nutzer dort hochladen. Und das sollen sie vermeiden, deshalb nur Plattformen. Sie sagen auch immer wieder, wir wollen uns nicht zum Richter über wahr oder falsch machen. Das ist eine Position, die vor allem Facebook immer wieder sehr deutlich macht, auch gemacht hat in der Zeit, in der wir viel über Desinformation, Propaganda, gezielte Lügen in Wahlkämpfen gesprochen haben. Und jetzt sehen wir aber am Beispiel Hongkong und auch an ein paar anderen Beispielen in den vergangenen Monaten, dass die Plattformen da eben doch tätig werden. Und die Ursache dafür ist vor allem der Druck auf diese Anbieter von außen.
Was ich mich frage, ist, wie gehen die denn überhaupt dabei vor? Weil es muss ja irgendeinen Kriterienkatalog oder was Ähnliches geben, bis die dann entscheiden können. Vielleicht können wir das am Beispiel von YouTube mal aufdröseln. Wann löschen wir und wann nicht?
Das wissen wir nicht konkret und das ist ein großes Problem. Also für YouTube ist da nicht so viel bekannt wie für Facebook vielleicht. Da hat es mal ein paar Leaks gegeben. Also wie das läuft, ist in der Regel, diese Plattformen haben Gemeinschaftsstandards, also digitales Hausrecht, das aber immer wenig allgemein gehalten ist. Und sie haben ihre Löschzentren, also Büros, in denen hunderte Menschen sitzen und nichts anderes machen, als den ganzen Tag Inhalte zu prüfen. Und die sind umstritten, auch weil es immer wieder Berichte darüber gab, dass dort ein hoher Druck herrscht, zu wenig Zeit sei für wichtige Entscheidungen. Ich habe selbst eins dieser Löschzentren von Facebook besucht in Berlin und habe dort mit einer früheren Spieleentwicklerin und einem früheren Landschaftsgärtner gesprochen, die plötzlich diesen Job machen mussten und mich schon gefragt, auch wie die Kompetenz für diesen Job entsteht. Und andererseits sind das wichtige Einrichtungen, weil diese Menschen zum Teil den Dreck wegkehren, den wir da tatsächlich auch nicht sehen wollen. Also Mordvideos, Gewaltdarstellungen, sexualisierte Gewalt an Kindern, solche Dinge. Und dafür gibt es, das weiß man aus diesem Leak bei Facebook, sehr konkrete Regeln. Also das ist so ein dickes Werk, viele, viele, viele Dutzende Seiten dick. Die Regeln werden aber nicht nach außen kommuniziert. Und jetzt im konkreten Fall wissen wir auch nicht, waren das überhaupt Leute in den Löschzentren, die da tätig werden, oder nicht auch spezielle Abteilungen, die bei YouTube zum Beispiel den politischen Druck aus diesem Thema nehmen wollen.
Bedeutet also, wir von außen können diese Entscheidung, die da getroffen wird, überhaupt nicht nachvollziehen. Die ist nicht transparent.
Richtig. Und das ist eigentlich ein Kernproblem, über das wir hier sprechen. Also wir haben ja mit YouTube, mit Facebook, mit Twitter verschiedene Plattformen, die zu einer wichtigen Infrastruktur für unsere Gesellschaft geworden sind. Wir kommunizieren darüber, informieren uns darüber. Die sind also für einen ordentlichen Teil unserer Gesellschaft wichtig und trotzdem in den Händen von Privatunternehmen, die da Entscheidungen treffen. Facebook hat das übrigens erkannt, arbeitet zurzeit an so etwas, was man vielleicht als Plattformrat bezeichnen könnte. Ein Gremium, das aus verschiedenen Gruppen der Gesellschaft zusammengesetzt ist und die Regeln für die Plattform mit beeinflusst. Aber auch darüber, wer da jetzt reinkommt, wie dieses Gremium zusammengesetzt wird, ist nicht ganz so transparent. Und es gibt deshalb auch in vielen Ländern, auch auf EU-Ebene, Bestrebungen, die Plattformen stärker zu regulieren, sodass sie nicht auf ewig über all ihre Entscheidungen selbst bestimmen können, sondern es an der Stelle eben auch etwas demokratischer wird.
YouTube hat ein Netzwerk von über 200 Kanälen gelöscht, die eben gezielt Falschinformationen gegenüber den Protesten in Hongkong betrieben haben sollen. Was das jetzt bedeutet und wer die Macht darüber hat zu entscheiden, was wahr ist und was falsch. Einschätzungen dazu in Deutschlandfunk Nova im Update von Dennis Horn.
Deutschlandfunk Nova Update.
In der Küstenstadt Biarritz in Frankreich riegelt die Polizei schon alles ab. Kein Baden mehr am Strand. Auch Bahnhof und Flughafen werden geschlossen, denn morgen beginnt dort ja der G7-Gipfel. Ann-Kathrin Horn aus den Deutschlandfunk Nova Nachrichten. G7, G8, G20, da kann man so ein bisschen den Überblick verlieren. Wer ist da jetzt am Wochenende mit dabei?
Also mit dabei sind Deutschland und dann Frankreich, Italien, Großbritannien, die USA, Kanada und Japan. Und diesen G7-Gipfel, den gibt es schon seit den 70er Jahren und das sollte damals so eine Gemeinschaft aus westlichen Ländern sein, die wirtschaftlich viel Macht haben und die zusammen was tun wollten gegen die Weltwirtschaftskrise und gegen die hohen Ölpreise. Und Russland ist seit der Ukraine-Krise nicht mehr mit dabei. Das heißt, G8 gibt's nicht mehr, nur noch G7. Dann gibt's noch G20. Da ist Russland noch mit dabei und auch China. Und Experten sagen, die G7-Staaten stehen sich eigentlich viel näher in Sachen Werte, Meinungsfreiheit, Menschenrechte, Demokratie. Deswegen sagen diese Experten, es ist auch leichter, in dieser G7-Runde zu diskutieren, als zum Beispiel bei einem G20-Gipfel.
Naja, andererseits, alle Probleme, die wir im Moment haben, betreffen ja die ganze Welt. Ist das nicht ein bisschen elitär zu sagen, wir können das alleine besser besprechen?
Also es gibt zwei Seiten. Also beim G7-Treffen wollen die Länder generell abklopfen, welche Position sie haben beim Thema Handel, Schulden, Sicherheit. Außerdem können alle Staats- und Regierungschefs jederzeit miteinander reden. Man kann also vielleicht manche Themen ein bisschen voranbringen, bei denen man Meinungsverschiedenheiten hat. Die andere Seite ist, das Treffen ist informell, findet hinter verschlossenen Türen statt, da wird nichts in Parlamenten durchdiskutiert und wie du sagst, manche Länder fühlen sich ausgeschlossen. Also sitzen zwar dieses Mal auch andere Länder mit am Tisch, die Input geben sollen, 5 afrikanische Staaten, Indien, Chile und Australien, Aber mit Brasilien gibt es zum Beispiel gerade einen Riesenstreit, weil möglicherweise über Brasilien geredet wird, aber Brasilien eben nicht mit dabei ist.
Und dieser Streit dreht sich natürlich um die Brände im Amazonas.
Genau. Ja, Frankreich richtet den G7-Gipfel aus und darf deswegen auch die Tagesordnung festlegen. Und der französische Präsident Emmanuel Macron, der hatte gestern getwittert, unser Haus brennt, der Regenwald brennt, die Lunge der Welt, das ist eine internationale Krise. Lasst uns darüber auf dem G7-Gipfel sprechen. Das hat den brasilianischen Präsidenten Jair Bolsonaro ziemlich verstimmt. Er sagt, das sei eine kolonialistische Mentalität, darüber ohne Brasilien zu diskutieren und den Regenwald unseren Regenwald zu nennen. Regierungssprecher Steffen Seibert hat heute gesagt, dass Deutschland es so sieht wie Macron.
Das Ausmaß der Brände im Amazonasgebiet ist erschreckend und bedrohlich. Und nicht nur für Brasilien und die anderen betroffenen Länder, sondern für die ganze Welt, weil der Amazonas-Regenwald eben in unserem globalen Klimasystem und für unsere globale Artenvielfalt von so herausragender Bedeutung ist, weil es eben nicht übertrieben ist, ihn die grüne Lunge der Welt zu nennen.
Also Deutschland würde auch gern beim G7-Treffen über die Brände im Regenwald sprechen.
Steht denn jetzt schon fest, worüber die Staaten auf jeden Fall sprechen werden?
Also es werden vermutlich sehr viele Themen besprochen. Klimaschutz, Sicherheit, Steuern für Internetkonzerne, um mal ein paar Themen zu nennen, die gerade aktuell sind. Ein Hauptthema ist das Atomabkommen mit dem Iran. Die USA haben das ja gekündigt, die anderen wollen es aber unbedingt erhalten.
Apropos USA, das Beispiel Trump zeigt doch eigentlich, dass die G7-Staaten auch untereinander oft gar nicht mehr auf einer Linie sind, ne?
Ja, und auf Trump haben tatsächlich alle auch ein Auge. Letztes Jahr hat er nämlich den G7-Gipfel ordentlich zerstört. Alle hatten eine Abschlusserklärung geschrieben und unterschrieben. Das ist ja der Sinn dieses Gipfels. Mhm. Und dann hat Trump sich über den kanadischen Premier geärgert und getwittert, dass sich die USA jetzt doch nicht an diese Erklärung halten. Aber nächstes Jahr wird das G7-Treffen in den USA stattfinden. Und deshalb sagen Expertinnen und Experten voraus, dass er sich dieses Jahr benimmt, damit der Gipfel bei ihm dann gut läuft.
Ab morgen treffen sich wieder die Staats- und Regierungschefs der G7-Staaten, wer das ist, was sie machen und was die Probleme sind. An Katrin Horn aus den Deutschlandfunk Nova Nachrichten hat es zusammengefasst für euch.
Deutschlandfunk Nova Update.
270 Kilo Gemüse auf normalen Ackerernten. Entschuldigung, das kann ja wohl jeder. Bekommt das Ganze mal in der Antarktis hin, ja? Paul Zabel ist ein Mann, der das geschafft hat. Ein Jahr lang haben er und seine Kolleginnen und Kollegen vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt auf 12,5 Quadratmetern Gemüse gezüchtet. Die wollten wissen, wie das wächst, so unter extremen und eigentlich ja auch lebensfeindlichen Bedingungen wie in der Antarktis. Irgendwann wollen sie das Ganze exportieren in Richtung Weltall. Und wie sich das Ganze so anlässt, heute haben Paul Zabel und sein Team die Ergebnisse dazu präsentiert. Paul, 270 Kilo Gemüse in einem Jahr klingt für mich nach einer ziemlich guten Ernte. Wie zufrieden bist du?
Ja, ich war auch mit der Ernte super zufrieden. Also es waren wirklich auch mehr frisches Gemüse, als wir das erwartet hatten. Und daher sind wir wirklich vollkommen zufrieden mit dem, was wir produziert haben.
Das Gemüse, es war ja alles Mögliche dabei, ne? Tomate, Gurke, Paprika, ist das eigentlich alles gleich gut gewachsen?
Die meisten Pflanzen sind sehr gut gewachsen. Wir hatten ein bisschen Probleme mit den Paprika- und den Erdbeerpflanzen. Die Pflanzen sahen toll aus, sind die Blätter auch und die Blüten, aber die Erdbeeren haben gar keine Früchte gebildet und die Paprika nur ganz wenige. Wir sind uns noch nicht ganz sicher, woran es gelegen hat. Wir vermuten, es waren die Umweltbedingungen, die zwar gepasst haben, dass die Pflanzen gut wachsen, aber nicht die richtigen Bedingungen waren, dass sie Früchte bilden.
Ihr habt ja jetzt auch schon einige Ergebnisse aus diesem Experiment gezogen und eins davon war, dass es wirklich eine positive Auswirkung auf die Stimmung im Team hatte, also das frische Gemüse. Woran habt ihr das eigentlich messen können?
Also zum einen natürlich aus dem Feedback, den ich direkt bekommen habe von meinen Kollegen und die dann wirklich immer gesagt haben, wie toll es ist, Salat da zu haben. Wir haben aber auch mit einer mehr wissenschaftlicheren Methode Fragebögen verteilt, die jeder dann für sich beantworten konnte. Da können wir dann natürlich über die Auswertung auch sehen, dass es gut angekommen ist.
Was sagst du denn jetzt nach dieser Zeit? Wo müsste denn noch was verbessert werden?
Genau, also wir müssen auf jeden Fall noch an der Zuverlässigkeit der Systeme arbeiten. Wir hatten eben doch hier und da ein paar technische Ausfälle.
Zum Beispiel? Welche?
Zum Beispiel sind uns Pumpen kaputt gegangen oder sind Filter verstopft und wir haben es zu spät gemerkt.
Also Wasserpumpen oder was sind das?
Wasserpumpen, genau, richtig. Die Pumpen von der Nährstofflösung. Das heißt, da müssen wir auf jeden Fall dran arbeiten. Und wir wollen auch noch weiter den Energiebedarf senken und auch die Arbeitszeit, die notwendig ist, um das Gemüse anzubauen. Dann, wenn man sich vorstellt, bei einer kleinen Besatzung von 6 Astronauten, die haben natürlich wenig Zeit, die müssen ganz viele Experimente machen, müssen sehr viel Sport machen, um fit zu bleiben. Und entsprechend ist es wichtig, dass sie möglichst wenig Zeit im Gewächshaus mit Arbeiten verbringen.
Was ja auch mit dabei war oder was du vorgestellt hast, ist so ein Entwurf für ein entfaltbares und kompaktes Gewächshaus für den Start einer Falcon 9 Rakete. Wie sieht denn ein entfaltbares und kompaktes Gewächshaus aus?
Genau, das ist quasi jetzt der nächste Schritt von dem, was wir in der Antarktis gelernt haben, ist, wir haben jetzt ein erstes Designkonzept quasi erstellt für so ein entfaltbares Gewächshaus. Entfaltbar deshalb, weil wenn man sich so ein Gewächshaus vorstellt, wenn es quasi aufgebaut ist, ist da ja sehr viel Luft drinne, die Pflanzen nehmen viel Platz ein. Aber für den Start einer Rakete, da sind ja keine Pflanzen drin. Das heißt, wir wollen dann das Gewächshaus komprimieren, damit weniger Volumen eingenommen wird, damit das eben auch in diese Rakete oben reinpasst, sodass wir eben quasi dann im entfalteten Zustand ein viel größeres Gewächshaus haben als das, was wir sonst in einer Rakete bekommen würden.
Wie realistisch ist das denn jetzt? Also, dass in nächster Zeit eben nicht mal mehr nur, sag ich, in der Antarktis dieses Gemüse gezüchtet wird, sondern dass das auch im All funktioniert. Wie weit seid ihr noch davon entfernt?
Also ich denke, von der technischen Machbarkeit sind wir da schon sehr, sehr weit. Allerdings ist das natürlich, ja, wir müssen ja erstmal wieder mit Astronauten zum Mond fliegen. Das heißt, da sind auch noch andere technische Herausforderungen dabei. Wir brauchen passende Raketen dafür, passende Raumschiffe. Es muss ein Habitat auf dem Mond gebaut werden. Und dann können wir natürlich auch ein Gewächshaus dorthin bringen.
Wie viele Jahre dauert das noch? Kann man das ungefähr abschätzen?
Also ich denke mal, wir sind da bestimmt so in der Richtung 10 bis 20 Jahre auf jeden Fall noch. Die Amerikaner haben ja ein sehr, sehr ambitioniertes Ziel, jetzt in den nächsten 5 Jahren wieder zum Mond zu fliegen. Das wird dann natürlich aber auch nur wieder ein Kurzzeitbesuch sein. Und so ein Gewächshaus lohnt sich erst dann richtig, wenn man wirklich für längere Zeit auf dem Mond bleibt.
Aber lohnt sich jetzt im Vorfeld überhaupt dieser ganze Aufwand? Ich meine, ist doch viel einfacher, wenn die da Nahrung aus der Tüte zu sich nehmen. Machen die ja jetzt auch schon.
Ja, das ist richtig. Das kann man jetzt so machen, weil eben die Raumstation auch sehr, sehr oft mit Nachschub beliefert wird. Also die bekommen auch frisches Obst und Gemüse geliefert. Da kommt halt wirklich in alle 1 bis 2, 3 Monate kommt dort ein Versorgungsschiff. Das wäre beim Mond ganz schön kostenaufwendig, das so zu machen. Und dann muss man sehen, gerade die Lebensmittel, die dann verarbeitet werden und eingelagert werden und haltbar gemacht werden, die verlieren natürlich auch an Nährstoffen und an Vitaminen durch den ganzen Verarbeitungsprozess, sodass man zwar die Nahrung in Form von Energie bereitstellen kann, aber die Nahrung ist dann nicht mehr so vitamin- und mineralienhaltig.
Gemüseanbau auf dem Mond, wie das theoretisch mal aussehen und funktionieren könnte, das hat sich Paul Zabel angeguckt. Er hat nämlich Gemüse schon gezüchtet an der Antarktis. Da hat das super funktioniert und er hofft eben, dass er dann in ein paar Jahren damit auch in Richtung Weltall starten kann.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Erst die Kupplung, dann in den ersten Gang schalten. Oh, vorsichtig, vorsichtig die Kupplung kommen lassen und parallel auch schon ein bisschen Gas geben. Und wenn ihr nicht zu hektisch seid bei dem ganzen Prozedere, läuft die Kiste auch. Ja, ihr kennt das vielleicht, ne? Noch nicht so lange den Führerschein und da kann dieses ganze Ding mit dem Anfahren oder auch noch am Berg anfahren schon ein bisschen stressig werden. Vielleicht wird es diesen Stress aber bald nicht mehr geben, denn das Verkehrsministerium will die Führerscheinprüfung mit Automatikautos fördern. Johannes Döbbelt aus dem Deutschlandfunk Nova-Team. Bevor wir über die Veränderung sprechen, wie ist denn eigentlich aktuell die Regelung? Also kann ich nicht jetzt auch schon meine Fahrprüfung machen mit einem Automatikauto?
Ja, das geht schon. Aber in deinen Führerschein wird dann was eingetragen, nämlich die sogenannte Schlüsselzahl 78. Und die bedeutet, dass du dann eben nur Automatikautos fahren darfst und keine mit Schaltgetriebe. Ich habe darüber gesprochen mit Kurt Bartels, der ist selbst Fahrlehrer und der stellvertretende Vorsitzende der Bundesvereinigung der Fahrlehrerverbände. Und von dem wollte ich erstmal gern wissen, wer denn im Moment überhaupt so eine reine Automatikprüfung macht. Und er sagt, das ist sehr selten, aber es kommt schon mal vor.
Es gibt vereinzelt Leute, die machen eine Prüfung auf Automatikfahrzeugen, bei denen es aber ganz klar ist, dass sie anschließend nur automatisierte Getriebe fahren werden. Das sind in der Regel schwierige Fälle oder meist auch etwas ältere, die dann noch den Führerschein machen.
Ja, wenn ich dann aber nach so einer Automatikprüfung sage, ach Mist, ich will vielleicht doch nochmal das Schalten lernen und eben auch Schaltgetriebeautos fahren dürfen, dann muss ich nach der aktuellen Regelung noch so eine Extra-Prüfung machen. Ebenfalls mit einem Sachverständigen vom TÜV oder von der DEKRA, der mich dann beurteilt. Ja, und das kostet dann natürlich auch nochmal extra.
Okay, also so ist es im Moment. Was soll sich denn jetzt verändern?
Ja, diese zweite amtliche Prüfung fürs Schalten, die soll dann wegfallen. Stattdessen soll es dann wahrscheinlich so sein, dass man nur eine zusätzliche Schulung bei seinem Fahrlehrer oder bei seiner Fahrlehrerin machen muss. Und der oder die stellt dem Fahrschüler dann eine Bescheinigung aus, dass er eben auch schalten kann und damit auch Schaltautos fahren darf. Sowas gibt es aktuell auch schon. Zum Beispiel, wenn du einen größeren Anhänger hinter dein Auto klemmen willst. Dafür gibt es auch solche sogenannten Fahrerschulungen, kostet dann natürlich auch etwas mehr, weil du zusätzliche Fahrstunden brauchst, aber du brauchst eben keine zusätzliche amtliche Prüfung.
Aber ist das denn dann überhaupt so ein großer Unterschied zur aktuellen Regelung?
Ja, der Unterschied ist eben, dass auf lange Sicht so diese praktische Fahrprüfung mit einem Automatikauto zum Standard werden soll. Das hatten die Fahrschulverbände auch schon länger gefordert, weil die einmal sagen, es gibt immer mehr Automatikautos auf deutschen Straßen. Der Anteil steigt. Laut ADAC sind das mittlerweile 25% und es wird immer mehr. Und wenn jetzt immer mehr Elektroautos dazukommen, so will es ja auch die Bundesregierung, dann werden es natürlich noch mal mehr Automatikautos. Weil Elektroautos ja immer ein Automatikgetriebe haben. Und Grund Nummer drei ist, es gibt immer mehr Fahrassistenzsysteme in den Autos, die dir ja beim Fahren helfen, die dich unterstützen. Und die funktionieren teilweise auch nur mit Automatikautos.
Zum Beispiel der Stauassistent. Systeme, die zum Beispiel den Fahrstreifenwechsel ermöglichen, wo ja auch fahrdynamisch unter Umständen die Geschwindigkeit angepasst werden muss und ich dann den Gang wechseln müsste. Das sind so Systeme, die funktionieren nur mit Automatik hundertprozentig richtig.
Ja, und das Ziel ist dann eben auch, dass du in deinen Fahrstunden und in der Prüfung dann auch lernst und zeigst, dass du mit solchen Fahrassistenzsystemen umgehen kannst. Dauert aber vermutlich noch etwas, bis das alles kommt, auch weil das Verkehrsministerium sich noch mit der EU abstimmen muss, was jetzt eben diesen Automatikführerschein oder die Führerscheinprüfung anbelangt.
Jetzt mal ein paar Jahre oder vielleicht auch Jahrzehnte weitergedacht. Ist das dann bei uns vielleicht irgendwann so wie in den USA, also wo keiner mehr schalten kann, weil die alle nur noch mit Automatik fahren?
Ja, könnte durchaus sein. Wobei, müssen wir auch bedenken, die aktuellen Autos mit den Schaltgetrieben, die werden ja noch eine Weile auf unseren Straßen unterwegs sein, auch als Gebrauchtwagen dann, ne? Und irgendwann muss man dann wahrscheinlich gar nicht mehr schalten können, weil ja eh dann die meisten Autos mit Automatik fahren werden. Und das findet auch Kurt Bartels gar nicht schlimm.
Ich könnte mir auch vorstellen, dass heute ein normaler Autofahrer gar nicht mehr so mit Fahrzeugen fahren könnte, die es vor 50 Jahren gegeben hat, wo man noch mit Zwischengas und Zwischenkuppeln schalten musste. Also da ist die Entwicklung ist ja einfach da in die Zukunft weisen. Da verändert sich vieles.
Das Verkehrsministerium plant, Beschränkungen bei Führerscheinprüfungen aufzuheben, die Automatikautos betreffen. Die Praxisprüfung mit einem Automatikauto könnte dann bald zum Standard werden. Die Infos dazu habt ihr bekommen von unserem Reporter Johannes Döbbelt. Wir wünschen euch einen schönen Abend, Freitagabend, tolles Wochenende. Johannes und ich sind raus für diese Woche. Und ja, schönen Abend, alles Gute, herzlichen Glückwunsch, bis bald.
Tschüss.
Tschüss. Sonja Meschkat, mein Name.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.